Wenn man sich die Auswahl an Obst und Gemüse im Supermarkt ansieht, dann gibt es eigentlich nichts, was es nicht gibt. Die Regale sind voll mit Äpfel, Birnen, Himbeeren, Trauben oder auch exotischen Früchten wie der Maracuja oder der Drachenfrucht. Allein 2022 haben wir mehr als 6 Millionen Tonnen Obst und knapp 5 Millionen Tonnen Gemüse nach Deutschland importiert. Nicht alle Produkte kommen natürlich aus dem Ausland. Es gibt auch ein großes Angebot an regionalen Lebensmitteln. Auf Streuobstwiesen wachsen zum Beispiel verschiedene Apfel- und Birnensorten, aber auch Kirschen und Zwetschgen. Davon haben nicht nur wir Menschen was, sondern vor allem auch die heimischen Pflanzen und Tiere. Was Streuobstwiesen so besonders macht und warum wir unbedingt mehr für den Streuobstanbau tun müssen, das erfahrt ihr in dieser Folge. Ich bin Toni Scheuerlen und heute für euch in Unterfranken unterwegs, um mir das Ganze mal vor Ort anzuschauen.
Morgen beginnt heute.
Der Umwelt- und Verbraucher-Podcast.
Die Streuobstwiese, auf der ich gerade stehe, befindet sich im Landkreis Main-Spessart bei Kreuzwertheim. Und hier sehe ich jede Menge Apfel- und Zwetschgenbäume verteilt auf einer großen Wiese. Und es wird um mich herum auch schon fleißig gearbeitet. Denn um eine Streuobstwiese muss man sich das ganze Jahr über kümmern, egal zu welcher Jahreszeit. Ich habe auf jeden Fall Handschuhe eingepackt, damit ich gleich mal mit anpacken kann. Vorher aber spreche ich mit zwei Experten in Sachen Streuobstwiese, nämlich Jonas Stels und Michelle Horn-Chetin-Köpolö. Hallo!
Hallo!
Jonas, du bist Streuobstkoordinator hier in Unterfranken und Michelle, du bist Streuobstberaterin des Landratsamtes Main-Spessart. Wie genau kann man sich denn da eure Arbeit vorstellen?
Ja, ich bin die Streuobstberaterin von Main-Spessart. Das heißt, ich bin auf regionaler Ebene tätig im Bereich des Naturschutzes. Das heißt, ich bin Naturschutzfachkraft und verfolge die Ziele des Bayerischen Streuobstpaktes auf Landkreisebene. Und unsere Aufgaben sind eben genauso vielfältig wie unser Lebensraumtyp Streuobstwiese. Das heißt, wir gehen nach draußen, wir sprechen mit Menschen, wir sprechen mit Interessierten, aber auch mit älteren Bürgern, die ihre Streuobstwiese nicht mehr pflegen können. Wir sprechen mit Landwirten. Das heißt, wir sind divers unterwegs und vertreten dabei eben das Naturschutzrecht und sprechen über Fördergelder, aber versuchen eben auch Projekte anzuschieben, damit eben die Streuobstwiesen erhalten bleiben. Das ist das Ziel des Streuobstpaktes bis 2035 und durch die Begeisterung für die Menschen versuchen wir das natürlich auch langfristig zu lösen, nämlich dass auch nach 2035 es weitergeht und die Menschen sich wieder um das Kulturgut Streuobstwiese kümmern.
Und Jonas, du als Streuobstkoordinator hier in Unterfranken, was machst du?
Also meine Arbeit geht darum, sich auf Bezirksebene, also in ganz Unterfranken, darum zu kümmern, wie der Streuobstpakt umgesetzt wird in Bayern. Eines der größten Naturschutzprojekte, was wir aktuell haben. Und dabei eben auch die Verbindung zu den Verbänden, die da auch stark involviert sind, zu haben, zu den Kommunen, den anderen Antragstellern und eben auch interessierten Bürgern zur Auskunft da zu sein. Und insgesamt ist die Aufgabe, den ganzen Bezirk zu betreuen und die Umsetzung des Bayerischen Streuobstpakts bis 2035 zu begleiten.
Ihr habt es gerade beide schon angesprochen, mehrfach den Streuobstpakt. Was besagt ihr denn, Michelle? Oder du?
Der Bayerische Streuobstpakt ist auf einer breiten gesellschaftlichen Basis getragen. Es gab ja das Volksbegehren Rettet die Bienen in Bayern. Und im Anschluss daran hat man sich zusammengesetzt, wirklich auf höchster Ebene in Bayern, und hat sich überlegt, wie wir das Thema Streuobst wieder voranbringen können in Bayern. Und hat sich dann zwar in relativ kurzer Zeit, aber sehr intensiv Gedanken darüber gemacht und wirklich ein sehr großes Projekt und langfristig auch bis 2035 angelegt, aufgestellt, bei dem es darum geht, dass Streuobstbestände wieder in die Pflege kommen, dass sie, wenn sie verbuscht sind, wieder freigestellt werden. Das heißt, dass man eben die Fläche wieder freiräumt, pflegbar macht, Pflanzen entfernt, die stören und eben auch dann Nachpflanzungen durchführt.
Also ich als Streuobst-Newcomerin, vielleicht könnt ihr nochmal von vorne anfangen. Was genau sind denn Streuobstwiesen und warum sind sie so wichtig, Michelle?
Ja, Streuobstwiesen sind einfach ein immaterielles Kulturerbe, wurde auch 2021 von der UNESCO so benannt. Und letztendlich versteht man von Streuobstwiesen eben das, dass es einfach verstreut in der Landschaft stehende Bäume sind. Der Begriff wurde eigentlich erst neu geprägt, und zwar zu dem Zeitpunkt, wo eben das Plantagenobst immer wichtiger wurde, damit man einfach eine Abgrenzung hat, was ist Streuobst, was ist eine Plantage, und das prägte dann eben diesen Begriff Streuobstwiese.
Und kann man sagen, welche Arten sich hier besonders wohlfühlen? Beziehungsweise was kann man denn hier alleine auf diesem Grundstück entdecken?
Ja, wir befinden uns in den Ehrlichgärten. Das ist ein sehr großes Streuobstgebiet in Kreuzwertheim, was eigentlich ursprünglich mit Baumäckern, das ist quasi auch ein Gegenbegriff zu der Streuobstwiese, geführt wurde. Das heißt, hier wurden Kartoffeln angebaut und eben auch Bäume gepflanzt. Und dadurch ist es ein sehr altes Gebiet, wo auch eben sehr viele alte Bäume vorhanden sind. Und da hat man zum Beispiel bei einer Untersuchung festgestellt, dass es einfach 106 Arten gibt hier in den Ehrlichgärten, wo eben 41% in der roten Liste geführt sind. Das zeigt einfach den Wert von der Fläche. Aber wir finden natürlich auch andere Tier- und Pflanzenarten hier in dem Bereich, verschiedene Vogelarten. Hier gab es auch eine Kartierung zu, also da wurden 57 oder 58 Vogelarten kartiert und davon sind eben auch 6 Vogelarten auf der roten Liste geführt und 3 von diesen Arten haben sogar ein Brutrevier hier. Das ist dann unter anderem der Wendehals, auch eben eine spezielle Art, die eben in offenen, lichten Wäldern vorkommt, aber eben auch auf Streuobstwiesen.
Was ist denn der Wendehals?
Der Wendehals, ja, klar. Also das ist ein Vogel, eine Vogelart und gehört zu den Spechten, baut aber selbst keine Höhlen, deswegen ist das auch eine sehr spezielle Spechtart, sondern nutzt andere Höhlen und zieht auch immer hierhin. Das heißt, er ist nicht dauerhaft bei uns hier, sondern zu Gast und nutzt dann eben unter anderem Streuobstwiesen als Standort.
Jetzt sind wir ein Stück gelaufen und wir sind an ganz vielen Bäumen vorbeigekommen. Hier ist es wahnsinnig grün und zwischendrin haben wir immer wieder ein paar Holzhäuser mit Holzscheiten davor stehen. Also es scheint, als würden hier die Menschen auch ja, arbeiten und wohnen tun sie hier nicht, ne? Aber es sind Schrebergärten.
Genau, so die Ehrlichgärten sind einfach eine Mischkultur. Ich hatte eingangs schon mal gesagt, dass es hier Baumäcker waren, die eben genutzt worden sind. Und in der Zeit hat sich das etabliert, dass eben Kleingärten da sind, Holzlagerungen da sind. Dann haben wir eben die Streuobstbereiche und was man eben auch noch sieht, diese Wölbung, das gehörte quasi von den Äckern, weil Kartoffeln wurden ja immer angeschoben. Mhm. Und diese Strukturen sieht man letztendlich dann auch noch auf den Wiesen und zeugen dann auch noch mehr von der Artenvielfalt, die dadurch entstehen kann und von der Kultur, die hier existierte.
Jetzt habt ihr gerade schon erzählt, dass Streuobstwiesen seit 2021 zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO zählen. Wie steht es denn aktuell um das Erbe?
Also aktuell verlieren wir jedes Jahr 100.000 Streuobstbäume in Bayern. Wir hatten ja früher mal über 20 Millionen Bäume, schätzt man. Mittlerweile sind wir bei 6 Millionen und es gehen eben viele Bäume aus der Ertragsphase raus, werden nicht mehr gepflegt und sterben dann nach und nach ab. Es wird kaum noch nachgepflanzt. Das heißt, aktuell steht es nicht so gut darum, aber wir haben viele Initiativen auch wieder, dass Leute wieder rausgehen, auch hier zum Beispiel in den Ehrlichsgärten, die sich wieder um ihre Bestände kümmern, die nachpflanzen. Und ja jetzt über den Streuobstpakt ja auch noch zusätzlich eine Unterstützung durch Förderung auch bekommen, dass sozusagen die Arbeit auch von ihnen nochmal dadurch anerkannt wird und dass sich darum gekümmert wird. Und dadurch kann man den Trend ein bisschen abbremsen und wir versuchen auch ihnen umzukehren. Aber es wird nicht so sein, dass wir wieder so viele Bäume haben werden wie damals, aber dass wir den Lebensraum zumindest erhalten.
Was man dann zum Beispiel hier sieht, wir haben einfach einen abgängigen Baum und daneben wird gepflanzt. Und das muss jetzt auch passieren.
Ein abgängiger Baum heißt ein sterbender Baum?
Genau, also beziehungsweise mehr oder weniger schon toter Baum.
Oh ja.
Und nebenan ist dann eben eine Neupflanzung, um einfach diesen Baum zu erhalten.
Zu den Altbäumen kann man auch noch sagen, dass die hier bewusst stehen gelassen werden, weil die Michelle hat ja vorhin auch schon mal angesprochen, dass es ja auch holzbewohnende Käferarten gibt. Und gerade solches stehendes Totholz, also dass der Baum einfach noch aufrecht steht, ist besonders wichtig für solche Käferarten, die man früher viel im Wald gefunden hat, aber im Wald wird frühzeitig in Anführungsstrichen geerntet, wenn so ein Baum 150, 200 Jahre alt ist. Aber dann hat ein Waldbaum noch nicht die Strukturen ausgebildet. Ein Streuobstbaum wiederum nach 50 Jahren fängt er auch schon an, Höhlen auszubilden. Und da finden sich dann wirklich viele dieser sogenannten Urwald-Reliktarten dann auf einmal bei uns in den heimischen Streuobstwiesen. Mhm. Das heißt, wenn der Zuhörer auch Wiesen bei sich zu Hause hat, würden wir den dazu anhalten, auch den Altbaum stehen zu lassen und in der Nähe nachzupflanzen und das Totholz erst aus der Wiese rauszunehmen, wenn der Baum auch wirklich umgefallen ist.
Okay. Was würdet ihr denn sagen, sind denn so die größten Herausforderungen, wenn es um die Streuobstwiesen geht?
Also ein ganz großes Thema ist natürlich, wie in vielen anderen Bereichen auch, der Klimawandel. Wir sind ja in Unterfranken, du bist ja hier bei uns zu Gast heute. Es ist schon per se immer sehr trocken. Wir haben viel weniger Niederschläge als die südbayerischen Regierungsbezirke und sind da halt auch schon grundsätzlich in einem Grenzbereich, dass genug Niederschlag da ist, um Streuobst auch als Kultur bei uns halten zu können. Und dadurch, dass es ja immer wärmer wird und die Verdunstung dadurch auch stärker wird, verlieren wir auch viele Bäume. Also es sind ja 70% Apfelbäume im Durchschnitt bei uns in Bayern, die auf so einer Fläche stehen. Und da müssen wir einfach in den nächsten Jahren auch Anpassungen vornehmen, dass wir andere Arten pflanzen, andere Sorten pflanzen, das ausprobieren. Vielleicht so zwischendurch, weil man es gerade gesehen hat, hier vorne ist ein Brutvogel gerade in den Baum hier reingeschlüpft. Also hier steckt alles voller Leben.
Ah, ja.
Gerade diese Höhlen in den alten Bäumen sind da sehr wichtig.
Und jetzt haben wir hier noch einen Baum stehen, einen recht kleinen Baum, der komplett weiß angestrichen ist. Was hat das zu bedeuten?
Das kommt daher, dass ein kleiner Baum noch eine relativ empfindliche Rinde hat. Das heißt, er kriegt Sonnenbrand, genau wie wir.
Und das ist Sonnencreme?
Das ist sozusagen die Sonnencreme für den Baum. Doch, genau.
Super.
Hilft aber eben auch dann die Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht, gerade im Frühjahr, abzupuffern, dass dann nicht die Rinde reißt. Das heißt, so ein Baum kriegt eigentlich oder sollte, wenn es klappt, so einen Anstrich bekommen, bis er so eine borkige Rinde ausgebildet hat. Und teilweise macht man das heutzutage sogar auch schon, dass der Baum auch später noch angestrichen wird in weiß, um weiterhin die Rinde an dem, weil wir einen Hochstamm haben, hat der einen Stamm, der nicht beschattet ist durch den Baum und dass der da auch nochmal geschützt wird.
So, was erwartet uns jetzt hier noch auf der Strecke?
Wir haben uns ja jetzt eigentlich den ganzen Weg hier sehr intensiv mit den Bäumen, weil man ja sagt Streuobstwiese und man sozusagen die Obstbäume immer im Kopf hat, damit ja beschäftigt. Aber es gibt ja noch eine wichtige andere Ebene, nämlich die Wiese, die unter den Bäumen ist. Und wir haben jetzt hier vorne, wenn wir da dann gleich nach rechts rüber gehen, haben wir eine artenreiche sogenannte Flachland-Mähwiese. Hier vorne zum Beispiel, jetzt im Frühjahr, kann man schön mal sehen, die Schlüsselblume zum Beispiel. Können ja mal hingehen.
Also wir laufen jetzt hier gerade auf eine weite Wiese drauf. Und hier, die kennt man gut. Das sind so kleine Blumen, die hier aus der Erde kommen, mit kleinen gelben Blüten.
Ja, dann haben wir auch noch sowas wie den sogenannten großen Wiesenknopf. Das ist eine Futterpflanze für einen sehr speziellen Schmetterling. Mhm. Den kleinen Wiesenknopf-Ameisenbläuling zum Beispiel.
Wie sieht der aus?
Das ist ein Bläuling, also er hat leicht schimmernde blaue Deckflügel und auf der unteren Seite dann so ein Punktemuster, was speziell für die Arten sind. Es gibt verschiedene Bläulingsarten und die sind darauf angewiesen, dass an der Futterpflanze die Larve frisst. Mhm. Das Spannende an dem Tier ist auch, dass sich diese Larve dann fallen lässt. Die wird dann von Ameisenart eingesammelt und in den Bau reingetragen und wird dann von den Ameisen ernährt. Und irgendwann kommt der Bläuling dann wieder aus dem Ameisenbau raus und fliegt dann im Juni.
Und die Ameise macht das aus Charity-Gründen, oder?
Die, der Geruch, soweit ich das weiß, ist das, das dazu führt.
Das ist ja wirklich niedlich, dass man Ameisen hat, die kleine Schmetterlingslarven großziehen. Das finde ich toll.
Wir haben aber auch zum Beispiel ganz besondere Grasarten hier. Hier haben wir das sogenannte wollige Honiggras. Toni, vielleicht möchtest du auch mal anfassen und beschreiben, wie sich das anfühlt.
Das sieht so ein bisschen stachelig aus, aber das ist wahnsinnig weich. Und das hat auch so eine kleine Schicht obendrauf, so ein bisschen haarig. Kann das sein?
Ja, das ist sehr samtig und da kommt auch der Name wollig her.
Ja.
Ist relativ treffend, finde ich.
Mhm.
Wir haben hier zum Beispiel noch einen Spitzwegerich, den kennt man ja vielleicht auch aus seinem Garten, wenn es irgendwo ein bisschen magerer ist. Aber es ist eine sehr reiche Pflanzengesellschaft, gerade wenn man eben auch mal genauer hingeht, vielleicht sich mal auf den Bauch legt oder hinhockt, so wie wir das gerade machen.
Falls ihr euch noch mal genauer die Pflanzen angucken wollt, die gerade besprochen wurden, dann guckt doch einfach mal in den Shownotes vorbei, da haben wir die für euch noch mal rausgesucht. Würdet ihr sagen, dass jede Streuobstwiese auch anders aussehen kann? Also wir sehen hier ab und an auch noch ein paar Tiere rumlaufen. Ich glaube, Pferde haben wir hier schon vorbeireiten sehen. Da hinten stehen Kühe. Das heißt, eine Streuobstwiese kann ganz vielfältig aussehen?
Ja, also das Motto vom Streuobstpakt ist, es lebe die Vielfalt. Und das bedeutet auch die Vielfalt der Nutzer. Mhm. Und je nachdem, wie die Fläche genutzt wird, intensiver, gärtnerischer oder auch extensiv, was natürlich ein Anliegen vom Naturschutz ist, verändert es den Unterwuchs und fördert dadurch die Artenvielfalt von 5000 Tier- und Pflanzenarten, die wiederum dann auch eben für das Obst hilfreich sind. Also ein Satz, den ich gerne den Eigentümern immer mitgebe, ist, wenn wir zum Beispiel die Wildbienen fördern durch eine extensive Nutzung, dann haben wir auch die Bestäuber auf der Fläche und bekommen unser Obst. Und das ist ein sehr ziehendes Argument, was dann eben dazu führt, dass die Eigentümer gewillt sind, die Fläche auch anders zu nutzen. Deswegen findet man eben auf Streuobstwiesen Schafe, Rinder, zum Teil auch Pferde oder eben die Fläche wird gemäht und das Saatgut zum Teil abtransportiert, zum Teil wird es auch gemulcht und das verändert eben dieses Mosaik in der Streuobstwiese. Und aus dem Grund haben wir dir unter anderem auch die Flachland-Mähwiese gerade gezeigt. Mhm.
So, jetzt habe ich ganz viel erfahren über die Streuobstwiesen. Jetzt möchte ich mich natürlich auch noch nützlich machen und euch ein bisschen unterstützen, die in Schuss zu halten. Gibt es denn hier irgendwas, woran ich mich betätigen kann?
Ja, also ich habe mich umgehört nach gewillten Eigentümern, die uns einen Baum zur Verfügung stellen für diese Schnittarbeit. Und da kann ich dir gleich einen Baum zeigen und dir ein paar Grundzüge von dem Baum erklären. Und dann darfst du natürlich auch dran. Ich habe eine Säge dabei, ich habe eine Schere dabei. Und dann schauen wir mal, wie der Schnitt bei dir funktioniert und ob du in das Streuobst-Thema näher einsteigst.
Ja, ich hoffe, dass ich eine gute Frisur hinkriege. So, wir haben jetzt einmal die Straßenseite gewechselt, weil hier ein Baum steht, der meine bzw. unsere Hilfe braucht. Dazu braucht es erstmal eine ziemlich große Leiter, die wir jetzt hier aufstellen. Oh. Michelle, vielleicht kannst du mal erzählen, was haben wir denn hier für einen Patienten?
Ja, wir stehen hier auf einer Streuobstwiese, die eben schon länger nicht gepflegt worden ist. Das heißt, wir haben auch Altbäume hier, die nicht in dem klassischen Öschbergschnitt, das ist quasi eine Schnittform, womit man eben eine offene Krone erzieht, erzogen wurde, sondern der über die Jahre gewachsen ist und eben jetzt ja einen niedrigen Stamm hat und zwei Etagen.
Was ist das eigentlich für ein Baum? Was ist das?
Das ist ein Apfelbaum. Ah, und ja. Zwar, die wurden ja kartiert, die Kaiser Sorten. Wille. Der Kaiser Wilhelm, ein riesengroßer Apfel. Der Kaiser hat wohl gesagt, was ist das für ein großer Apfel? Und daher kam der Begriff, dass man ihn einfach den Kaiser Wilhelm nannte.
Dann wollen wir dem Kaiser Wilhelm mal die Haare schneiden.
Genau.
Was brauche ich dafür?
Wir brauchen einmal Handschuhe. Mhm. Falls du die schneiden solltest, dann ja, ist das schon mal eine gewisse Arbeitsschutzmaßnahme. Für die kleineren Äste haben wir eine Handschere. Mhm. Die gebe ich dir schon mal. Mhm. Und was wir später für die etwas stabileren Äste benutzen werden, ist eben eine Handsäge.
Oha.
Und daran werden wir jetzt üben, aber ich zeige dir, wo du schneiden darfst.
Okay.
Womit wir anfangen können für einen Schnitt, für das erste Mal, ist, dass wir einfach mal reingehen und im Inneren etwas auslichten.
Okay, wir gehen näher ran an den Stamm. Und was heißt jetzt konkret auslichten? Aha! Oh, das sieht aus wie Kraut und Rüben hier.
Genau, das ist dieser Strubbelpeter bzw. diese Frisur, die du vorhin auch erwähnt hast. Hier ganz ist einiges viele, passiert.
Ganz viele kleine senkrechte Ästchen, die mitten auf dem großen Hauptast.
Genau, das ist der sogenannte Leitast. Mhm. Und dort wachsen die eben und nehmen da auch einfach Überhand.
Wie kommt das einfach so hoch?
Durch extremen Schnitt versucht der Baum das auszugleichen. Das heißt, er reagiert zum Beispiel bei schlafenden Augen, dass er da nochmal einen neuen Trieb rausbringt und reagiert einfach auf große Schnittmaßnahmen. Und dadurch entstehen dann unter anderem eben auch diese sogenannten Wasserreißer.
Das heißt, man darf auch nicht zu viel schneiden?
Genau.
Dann zeig doch mal, was kann ich hier abknapsen?
Also du könntest zum Beispiel hier den Bereich abknapsen. Da haben wir ein gutes Verhältnis.
Hier? Wie weit am Ast, am Anfang? Mhm.
So? Das ist eine gute Frage. Da tatsächlich nicht. Schneid einfach mal gern ab, dann kann ich dir das auch erklären, was dann passiert. das, was Toni jetzt gerade geschnitten hat, ist eigentlich das, was auch häufig ein Fehler ist und passiert. Wir sehen hier in dem Bereich den Astkragen. Und wenn wir letztendlich einen Stummel hier stehen lassen, braucht der Baum einfach viel länger, um diese Wunde, weil das ist letztendlich doch auch eine Wunde, zu überwallen. Deswegen versucht man immer auf Astkragen zu schneiden.
Also das ist wie so eine Falte am Anfang vom Ast, ne?
Genau, also es ist wirklich eine Falte, die drumherum geht. Und je näher man dem kommt, desto besser kann der Ast das dann auch vertragen.
So. Gibt es irgendwas, worauf man achten muss, wie gerade die Kante sein muss?
Ja, man versucht einen relativ geraden Schnitt hinzubekommen. Der obere ist jetzt schon auf jeden Fall besser. Da wird es jetzt schwierig sein, weil die einfach so zusammengewachsen sind.
Ja.
Je glatter der Schnitt ist, desto besser kann der Baum das auch zu überwallen. Und was wir ja eben sehen, dieses Grüne, das ist eben das Lebendige. Das
also heißt, man sieht hier am Rand noch so eine grüne Schicht bei der offenen Stelle.
Genau.
Okay. Würdest du das jetzt so lassen? Oder?
Den Bereich können wir jetzt erstmal so lassen. Und ich würde einfach vorschlagen, schneide auch mal den hier ab.
So?
Und zwar ein bisschen weiter nach vorne. Ich gehe mal mit dem Finger dran. Da siehst du wieder diesen Astkragen.
Ja, und hinterm Astkragen.
Genau.
So. Ah. Okay, jetzt bin ich, glaube ich, drin. Dann zeig du mir doch mal am besten, wen ich wie wo.
Also wir hatten gesagt, dass es der Ast ist, den wir entnehmen, um einfach diesen Hauptast auch zu entlasten. Ich gebe dir einmal kurz die Säge.
Haha. Okay.
Sehr gut. Und jetzt schaust du mal, ob du mit deiner linken Hand, du bist Rechtshänderin?
Ja.
Mit deiner linken Hand an den Ast rankommst, hältst den fest und dann fängst du erstmal im hinteren Bereich zu sägen, damit du ein Gefühl für die Säge bekommst.
Hier?
Ein bisschen weiter mehr zu deiner Hand.
Ja.
Wir sägen gleich nochmal nach, aber du solltest erstmal die Säge kennenlernen.
Oha. Das ist schärfer als mein Brotmesser.
Sehr gut.
Da ist er.
Und jetzt wenden wir genau das Gleiche an, was wir vorhin auch schon gesagt haben. Das heißt, wir wollen auf Astkragen sägen. Den erkennt man
bei so einem dicken
etwas schwieriger, aber ein bisschen sieht man
hier?
Den.
Ja.
Genau.
So hier?
In dem Bereich. Genau.
Okay.
Und jetzt kannst du wieder mit dem ähnlichen Zug schneiden. Sehr gut.
Sehr gut. Ja, das funktioniert gut.
Genau.
Mit dem Ding.
Ist noch eine sehr scharfe neue Säge.
Ich übergebe sie dir mal wieder, bevor ich runterklettere.
Das wird.
Super. Dankeschön. Hat Spaß gemacht. Also das war schon mal ein großer Spaß. Ich glaube, ich könnte hier noch gut eine Weile mitmachen. Wenn man jetzt vielleicht als Zuhörer oder Zuhörerin noch mal Lust hat, sich auch bei Streuobstwiesen zu engagieren, kann man das auch als Freiwilliger?
Ja, das kann man definitiv. Also wir haben verschiedene Strukturen in Bayern. Das sind vorrangig die Obst- und Gartenbauvereine unter anderem, die früher die Experten waren für den Obstbau. Das heißt, die sind zu Privatpersonen gegangen, haben beraten. Dort kann man hingehen, sich an die Person wenden und fragen, habt ihr eine Streuobstwiese, um die ich mich kümmern kann? Dann gibt es natürlich auch andere Verbände aus dem Naturschutz, wie der Landesbund für Vogelschutz und Naturschutz, als auch der Bund Naturschutz. Und dann im Förderrecht haben wir eben sehr wichtige Player, nämlich den Naturpark Spessart bei mir im Landkreis und der Landschaftspflegeverband in Main-Spessart. Und dort können wir insbesondere Personen benötigen, die sachkundig sind. Das heißt, die einen einschlägigen Kurs in der Streuobstausbildung belegt haben, sich sehr gut mit den Themen auseinandergesetzt haben. Und die können sich gerne engagieren und sich dann, ich bin ja auch eine Art Vermittlerin, an mich wenden, um dort eben einen Kontakt herzustellen. Und bei den anderen Landkreisen ist es eben auch die Streuobstberatung, an die man sich wenden kann, oder eben die Kreisfachberater oder in Unterfranken der Jonas, der den gesamten Überblick hat von Unterfranken.
Aber vielleicht kannst du, Jonas, dann auch schon mal einen Ausblick geben, was denn noch gemacht werden müsste auf so einer Streuobstwiese das Jahr über. Also ich habe jetzt ja gerade den Baumschnitt gemacht, aber es stehen ja sicherlich noch andere Aufgaben an.
Wie wir ja vorhin auch schon mal bei der Mähwiese gehört haben, ist, dass man sich um den Unterwuchs kümmern muss, dass der also geschnitten werden muss. Im Juni zum Beispiel hier bei uns wäre ein guter Zeitpunkt dafür. Und später dann im Jahr, wenn man möchte, die Apfelernte, dass man sich um die Ernte kümmert. Und im Herbst dann wieder die Nachpflanzung und dann wieder die nächste Runde Baumschnitt. Also es geht immer Jahr für Jahr weiter, es dreht sich. Und wer noch weitere Informationen haben möchte, findet die auf der Website zum Streuobstpakt bayern-streuobstpakt.de, die offizielle Seite vom Bayerischen Streuobstpakt.
Und natürlich auch in den Shownotes. Ja, vielen Dank, Michelle und Jonas, dass ihr uns einen kleinen Einblick in eure Arbeit und vor allem das Thema Streuobstwiesen gegeben habt. Wie wichtig Streuobstwiesen sind, war mir ehrlich gesagt gar nicht so bewusst. Und vor allem, es gibt immer was zu tun. Also vielen Dank dafür.
Danke für das Gespräch und die Mithilfe.
Dankeschön.
Auch in dieser Folge haben wir wieder ein paar spannende Fakten für euch zusammengestellt. Und zwar folgende.
Wusstet ihr eigentlich, dass der Apfel in Deutschland zu den beliebtesten Obstsorten gehört? Im Schnitt essen wir im Jahr pro Kopf etwa 23 Kilogramm davon. Äpfel eignen sich wunderbar für eine gesunde und kalorienarme Ernährung. Sie enthalten fast alle Vitamine, die der menschliche Stoffwechsel benötigt. Zum Beispiel Vitamin C, E, K, B1, B2 und B6. Daneben sind Äpfel reich an Mineralstoffen wie Kalium, Eisen, Jod und Zink, die für den gesamten Stoffwechsel, die Nerven und die Muskeln wichtig sind. Boskop, Jakob Fischer, Alexander Lukas und Gute Luise. So heißen vier der bekanntesten Apfel- und Birnensorten, die es bei uns in Deutschland gibt. Auf den Streuobstwiesen finden sich aber natürlich noch jede Menge andere Sorten. Insgesamt gibt es mehr als 1200 Apfelsorten, 1000 Birnensorten, 250 Kirschsorten und 320 Zwetschgensorten. Und auch die Walnuss und der Speierling sind typische Vertreter auf den Streuobstwiesen. Man unterscheidet zwischen Tafel-, Most- und Wirtschaftsobst. Tafelobst kann direkt verzehrt werden und wird zum Beispiel in Hofläden und Supermärkten verkauft. Aus Mostobst wird in der Regel Saft gepresst, Schnaps gebrannt oder Wein hergestellt. Das liegt vor allem am hohen Säuregehalt, aber auch an den Aromen in der Konsistenz der Früchte. Wirtschaftsobst bezeichnet Obst, das zur weiteren Verarbeitung oder Zubereitung vorgesehen ist oder als Tafelobst nicht geeignet ist, wie zum Beispiel das Fallobst.
Wenn ihr noch mehr über das Thema Streuobstwiesen oder den Streuobstpakt wissen wollt, dann schaut doch gerne mal in den Shownotes vorbei. Da haben wir euch einige Links reingepackt und auch Kontaktmöglichkeiten. Alle Folgen zum Nachhören findet ihr wie gewohnt auf podcast.bayern.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Morgen beginnt heute.
Der Umwelt- und Verbraucher-Podcast.